Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Café Smartmouth. Mein Name ist Thomas Engel, ich bin Kommunikationsstudent auf der FH Wien der WKW und darf an der Sigmund Freud Privatuniversität meinen ersten Podcast gestalten. Der Name Café Smartmouth ergibt sich daher, dass ich hier die Möglichkeit habe, zwei meiner großen Leidenschaften zu kombinieren, und zwar Kaffee trinken und sozusagen klug reden, auch wenn ich nicht zu allem so viel Ahnung habe. Aber dafür versuche ich diese Chance zu nutzen, hier an der SFU eine Art akademische Reise zu machen, zu Themen, die mich persönlich interessieren, aber ich glaube auch von allgemeiner Bedeutung sind, und arbeite mich da sozusagen durch das Personal von der SFU durch, da ja sehr viel Expertise in sehr vielen unterschiedlichen Bereichen da ist. Und im Speziellen auf die heutige Sendung habe ich mich auch schon jetzt sehr lange gefreut, weil es ein sehr aktuelles Thema ist. Deswegen herzlich willkommen und vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Lieber Dominik Battiani und lieber Julia Dier, danke, dass ihr da seid.
Sehr gern.
Danke.
Ich habe mir einfach ein paar Fragen überlegt, die mir helfen und vielleicht auch den Zuhörern helfen können, da irgendwie so ein bisschen mehr ein persönliches Profil zu bekommen. Mhm. Liebe Julia, ich würde bei dir gerne anfangen. Trinkst du lieber Kaffee oder Tee?
Tee. Schwarztee mit Milch.
Schwarztee mit Milch, okay. Schade, dass ich heute keinen Tee da habe. Das nächste Mal muss ich mich ein bisschen besser darauf vorbereiten. Was isst du am liebsten?
Ich esse am liebsten Schokolade.
Schokolade, das kann ich gut verstehen. Kann ich sehr gut verstehen.
Das wusste ich gar nicht, dass du das...
Na schau. Wo verbringst du am liebsten deinen Urlaub?
In Irland, im Regen.
Okay. Mhm. Gut. Wie betätigst du dich am liebsten sportlich?
Ich gehe am liebsten ins Fitnesscenter.
Mhm, Fitnesscenter. Wie lange machst du das schon?
Das mache ich schon seit Jahren. Ich glaube, seit ich Anfang 20 bin.
Ich sollte vielleicht auch mal überlegen, das in Betracht zu ziehen. Folgende Superkraft wünsche ich mir.
Ich würde gern beamen können, weil ich leider ganz ein schlechtes Zeitmanagement habe und immer zu spät bin.
Das kenne ich aber auch sehr gut. Und folgende Superkraft haben wir als Menschheit eigentlich schon, aber wir nutzen sie nur noch nicht ausreichend oder gar nicht.
Ich finde, das ist die zwischenmenschliche Kommunikation, weil wenn wir mehr miteinander reden würden, dann könnten wir uns viele Probleme ersparen.
Finde ich sehr schön, ja. Ich bin ja Kommunikationsstudent und ich kriege genau denselben Eindruck eigentlich immer wieder. Man lernt ja dann in meinem Fall eigentlich jeden Tag aufs Neue, was man selber sozusagen noch nicht kann. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das eine Art Learning Curve ist, wo man dann erst merkt, wie wenig man, oder in meinem Fall, wie wenig ich eigentlich selber darüber weiß, wie schwierig es eigentlich ist, einfach nur miteinander zu sprechen oder einfach miteinander, einander klar zu sagen, was man eigentlich möchte irgendwie, oder? Also es ist manchmal irgendwie... Ja, danke vielmals, gut. Und Dominik, an dich habe ich auch ein paar Fragen.
Bitte, ja.
Okay. Dann fangen wir bitte auch so an. Trinkst du Kaffee oder Tee am liebsten?
Also ich trinke am meisten Kaffee eigentlich, aber es hängt sehr vom Kaffee auch ab. Also es gibt Kaffee, der ja schrecklich schmeckt auch, nicht? Und dann kann man Kaffee auch sehr, sehr gut machen. Mhm. Und, aber ich trinke Tee auch gern, aber meistens Kaffee.
Gibt es einen bestimmten Tee, den du lieber trinkst als anderen?
Schwarzen Tee eigentlich.
Auch schwarz. Ja. Ja. Ich in einem Wort.
Ich in einem Wort. Habe ich das gesagt?
Ja, wir waren draußen.
Ach so, ja.
Ja. Okay. Auch du, Dominik, an dich diese Frage. Was isst du am liebsten?
Das ist ganz unterschiedlich. Ich esse sehr gern so Süßspeisen. Also so typische österreichische Süßspeisen. Also Povidelkarton, Datscherl oder so. Oder Mohnnudeln, solche Sachen.
Mohnnudeln.
Sehr gern, ja.
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 Mhm. Ja, esse ich auch sehr gern. Wo verbringst du am liebsten deinen Urlaub?
Sehr gerne in den Bergen. Es ist sehr schön, in den Bergen bin ich sehr gerne. Oder auch am Meer. Mhm. Also diese beiden, so, oder wenn es hügelig ist oder so, ja. Also das so frisch, also wenn es in den Bergen ist und frisch und irgendwie man spürt diese Frische, oder am Meer.
Ja, beides sehr erholend.
Beides, ja, sehr schön, ja. Mhm.
Und auch an dich die Frage, welche Superkraft haben wir eigentlich schon als Menschheit, aber wir nutzen sie noch nicht genug?
Das ist eine sehr spannende Frage und das Lustige ist, ich habe so etwas Ähnliches mir gedacht, was die Julia gesagt hat. Du hast gesagt Kommunikation und ich habe mir gedacht, wenn man sich besser verstehen könnte, also wenn man besser, wenn man, und das kann man ja auch, wenn man versucht, den anderen zu verstehen, den anderen Menschen, nicht? Also wenn uns das gelingen würde, den anderen besser zu verstehen, dann wäre das eine Superkraft.
Also tatsächlich zu verstehen, was andere meinen, oder auch wenn man selber nicht versteht, was jemand anderer meint, einfach Verständnis dafür zu haben?
Naja, wie soll ich sagen, sozusagen in die Welt des anderen eintauchen. Dass man versteht, was den anderen bewegt oder was den anderen schmerzt oder was dem anderen wichtiger ist oder warum jemand so denkt, wie er denkt, auch die Geschichte vielleicht zu verstehen eines Menschen. Wenn wir das mehr könnten, das wäre wirklich eine Superkraft, weil wir würden dann vielleicht auch selber weniger verletzt sein manchmal und es würde auch den anderen helfen oder es würde ein Friede leichter möglich sein, es würde, ja, man würde weniger vielleicht über andere urteilen, nicht? Wenn man das könnte und wenn man sich die Zeit nimmt dafür, und da gehört natürlich Kommunikation ganz entscheidend dazu, zunächst einmal auch.
Kann ich das, für mich, habe ich das richtig verstanden, dass das dann im Prinzip mit einem, vielleicht mit dem Training in Dingen wie Empathie vielleicht beginnen könnte, sozusagen, dass man einfach versucht zu verstehen, warum jemand anderer zum Beispiel ein bisschen anders reagiert als ich selbst oder so?
Ja, sicher auch. Wie gesagt, es hat damit zu tun, wirklich in die Welt des anderen einzutauchen und viel Fragen zu stellen, viel zu verstehen zu wollen, wie diese andere Welt ausschaut.
Da kommen wir eigentlich auch schon dazu, was ihr ja dann auch beruflich macht, aber nicht nur beruflich, sondern ich glaube, dass es da auch tatsächlich irgendwie eine Art Berufung auch irgendwie ist, da man sich ja wahrscheinlich sonst nicht ich sage jetzt nochmal von einer, aus meiner persönlichen Sicht, für mich sind lange Studien ein bisschen abschreckend, beziehungsweise auch mit ein bisschen Respekt verbunden. Ich glaube, wenn man sich zu gerade so einer wichtigen Tätigkeit wie der Psychotherapie nicht wahnsinnig berufen fühlt, dass man sich da sehr schwer tut, das auch durchzuhalten, sozusagen die lange Ausbildung und dann auch weiterhin eben sehr nah am Menschen zu arbeiten und mit dann doch sehr vielen verschiedenen Informationen irgendwie umzugehen. Seht ihr das ähnlich? Ich glaube, dass da eine Art Berufung irgendwie noch die Grundvoraussetzung ist, oder? Julia, wie siehst du das?
Ja, ich würde das auf jeden Fall so sehen, weil es gibt schon immer wieder Tage im Beruf des Therapeuten, wo man, ja, wo es einem selbst nicht so gut geht und ich frage mich dann manchmal, oh je, was habe ich da jetzt getan, die letzten paar Einheiten, und die schönen Stunden wiegen das dann aber wieder auf, wenn man sieht, okay, man hat den Patienten ja doch gut unterstützt und man war viel da und man hat viel ausgehalten mit dem. Das überwiegt dann wieder. Und insgesamt ist es ein wunderschöner Beruf und der macht dann diese langwierige, manchmal auch sehr, ja, nervenaufreibende Ausbildung wieder wett.
Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Dann würde ich aber auch ganz gerne von euch wissen, wie seid ihr zu diesem, auch zum großen Teil hoffentlich, also auch wunderbaren Beruf sozusagen gekommen? War das von Anfang an klar irgendwie oder gab es ein Schlüsselereignis, wo ihr gedacht habt, das wird's werden sozusagen, Dominik?
Naja, also ich weiß nicht, ob du jetzt meinst, so das Medienthema oder überhaupt die Psychotherapie.
Zuerst einmal die Psychotherapie.
Die Psychotherapie überhaupt. Gut, mich hat das immer schon interessiert, auch wie Menschen denken und warum manche Menschen so denken oder so fühlen und andere ganz anders fühlen oder anders denken. Das fand ich immer unglaublich spannend, warum das eigentlich so ist und auch das zu verstehen, dass Menschen so unterschiedlich sein können, so unterschiedlich die Dinge sehen und woher das kommt und auch nicht zueinander finden, womöglich auch. Und ich habe auch mich immer sehr mit Philosophie auch beschäftigt, das auch studiert. und wo es auch sehr darum geht, nicht, wie man die Welt sieht und wie man sie interpretiert und wahrnimmt und ihr entgegentritt und so. Das heißt, und das hat, ist ja auch in der Psyche, da steckt ja die Psyche auch sehr stark drinnen auch. Und gut, mein erster Kontakt mit all dem war mit Viktor Frankl, dieser große Wiener Psychiater, der auch da Vorlesungen noch gegeben hat in Wien, und das habe ich mir angeschaut und das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und so bin ich eigentlich, ich glaube nicht, dass er es geweckt hat, aber ich glaube, dass er das Feuer noch mehr angefacht hat, und so bin ich dann da dazugekommen. Und auch das Interesse, auch zu Menschen zu verstehen, glaube ich, und auch mit ihnen zu sprechen. Und ich erlebe das auch als etwas unglaublich Lebendiges. Also für mich ist das auch oft gar nicht so anstrengend eigentlich, sondern wenn man wirklich mit dem anderen in Verbindung ist, dann macht das, ist das was sehr Lebendigmachendes und was sehr, sehr Schönes.
Mhm. Ja. Also so vielleicht auch zusammenfassend irgendwie eine angeborene Liebe zum Menschen oder auch ein Interesse an Menschen.
Ein Interesse, ja. Gut, Liebe hoffentlich auch, aber einfach ein Interesse, ja. Und vielleicht auch, natürlich, was immer auch, ich glaube, bei vielen Menschen, so wie wir, die da in diesem Bereich tätig sind, vielleicht auch zum Teil auch eine eigene Betroffenheit vielleicht, ja. Mhm. Oder dass man mit sich ringt oder sich selber Fragen stellt, warum sehe ich mich so, oder warum kann ich nicht so sein, oder warum schmerzt mich das oder und so weiter, nicht? Also ich glaube, dass diese Dinge auch dazu führen, dass man sich mit vielen Fragen beschäftigt.
Ja. Mhm. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja. Julia, gab es bei dir das eine Ereignis, wo du dir gedacht hast, ich kann nicht anders weiter, ich muss jetzt mich auf jeden Fall zumindest mit der Psyche des Menschen beschäftigen, beziehungsweise oder gleich konkret der Berufswunsch, ich werde in die Psychotherapie gehen.
Na, das war bei mir eigentlich kein Berufswunsch. Also das ist dann sehr, sehr schnell gekommen. Ich wollte tatsächlich früher Motorradmechanikerin werden, eine Zeit lang. Also da ging es auch ums Reparieren, aber um was anderes. Weil ich mich interessieren handwerkliche Dinge. Ich bin auch jemand, der relativ viel Energie hat. Und es war für mich schon so die Frage, ist das wirklich ein guter Beruf für mich, wenn ich den ganzen Tag nur sitze? Ja, es war dann so, dass ich nach der Matura ein Au-pair-Jahr gemacht habe in Irland, und da habe ich 4 Kinder betreut und 2 davon hatten eine diagnostizierte Asperger-Autismus-Diagnose. Und ich bin mit den beiden sehr gut zurechtgekommen. Und meine Gastmutter hat dann zu mir gesagt, willst du dir nicht überlegen, Psychologie zu studieren? Ich glaube, das wird gut passen. Und ich habe eh nicht wirklich gewusst, was ich jetzt genau machen soll. Und habe mir gedacht, ja, ich schaue mir das an. Bin dann hergeflogen auf die SFU, habe mich beworben, also dieses Bewerbungsgespräch gehabt. Und ja, habe es jetzt seitdem nicht mehr so großartig bereut. Wobei ich sagen muss, das war am Anfang des Studiums für mich schon immer wieder herausfordernd, also auch finanziell das Ganze zu stemmen, nebenbei zu arbeiten. Dann ist man so jung, man bringt überhaupt keine Berufserfahrung mit, weil man ja von der Matura kommt, und man hat das Gefühl, ja, irgendwie will einen auch keiner nehmen, weil man noch nichts weiß. Und das hat mich dann schnell dazu geführt, dass ich mich sehr jung selbstständig gemacht habe. Zuerst in einem anderen psychosozialen Bereich, in einem Verwandten, und dann auch mit 24 mit der Psychotherapie. Und dann habe ich sehr schnell den Dominik kennengelernt und habe mich ihm angeschlossen und habe seitdem auch viel von ihm gelernt.
Ja, sehr schön. Und das ist ja auch genau das, worüber ich im Wesentlichen dann heute wirklich mit euch sprechen möchte, wo ihr sicher eine Vorreiterrolle habt, da zumindest in Wien, auf jeden Fall in Österreich. Und zwar, wenn es um die Online-Sucht mit Jugendlichen geht, was eben für mich irgendwie auch ein sehr, sehr, sehr aktuelles Thema ist. Und da habe ich einfach auch persönlich ein paar Fragen, die mich interessieren. Ich habe da auch ein, zwei Statistiken vorbereitet. Und was mich da grundsätzlich für mein Verständnis, ich als Laie habe da wenig Ahnung, wie da vielleicht eine mögliche Definition irgendwie ausschauen könnte. Vielleicht kommt das weiß ich jetzt nicht, vielleicht kriege ich ja jetzt jetzt eine Antwort, das ist gar nicht so einfach, aber ich frage einfach mal ganz plump, ab wann gelte ich als online-süchtig?
Ja, die Frage kriegen wir oft gestellt und meistens ist die Frage verbunden mit der Frage, wie viele Stunden sind denn überhaupt erlaubt? Das ist so wirklich die Frage, die man wirklich immer fragt. Und dann sage ich meistens darauf, dass man das eigentlich gar nicht so anhand der Stundenzahl messen kann, sondern an anderen Parametern. Und da sind wir in ganz ähnlichen, wie sagt man, ich sag's noch einmal, okay? Was habe ich jetzt gesagt?
Die Stundenzahl und wie man es merkt.
Genau, also man merkt es gar nicht so sehr anhand der Stundenanzahl, sondern an Dingen, wie man auch die substanzgebundenen Süchte erkennt, großteils. Also da kommt es zu einem Kontrollverlust, zur Vernachlässigung von anderen Aktivitäten. Oder überhaupt von Aktivitäten wie Hobbys, ich sage immer Fußball spielen oder Reiten oder was auch immer. Partnerschaft wird vernachlässigt, Freundschaften werden vernachlässigt. Das ist eigentlich das, woran man das am besten erkennen kann von außen. Natürlich auch, dass man ständig mit diesem Medium in Kontakt sein mag. Es fällt einem schwer, das wegzulegen. Man möchte vielleicht aufhören, schafft es aber nicht. Wobei man dazu sagen muss, das ist jetzt bei den Kindern oft nicht gegeben, dass sie es von selber weglegen müssen, wollen, sondern sie müssen es von den Eltern aus. Ja, also das sind
schon sehr viele wichtige Stichworte, finde ich auch für mich dabei, worunter ich mir auch schon um einiges konkreter vorstellen kann, ab wann man sagen kann, das geht schon auf jeden Fall zumindest in die Richtung sucht.
Also es ist so, vielleicht darf ich auch dazu, ja, es ist wirklich schwierig, wie Julia das gesagt hat, das so festzumachen. Und viele, die kommen und zu einer Beratung kommen, ob das jetzt Eltern sind oder selbst Betroffene, die sich unsicher sind, fragen, nicht? Also wie ist das, bin ich jetzt süchtig oder ist mein Kind, der hat eine Sucht und so. Und es ist wirklich sehr schwierig zu beantworten, oft. Mhm. Und natürlich wären viele froh, wenn sie bekommen, okay, also sozusagen, wenn ich so und so lang ein gewisses Medium nutze, dann bin ich süchtig, nicht? Mhm. Aber das geht eben nicht, wie Julia das gesagt hat. Da spielen ganz viele Faktoren hinein. Es kann auch sein, dass jemand ganz, ganz viel ein Medium nutzt und überhaupt nicht süchtig ist, nicht? Es hängt davon ab, was eine Person macht damit, nicht? Wie jemand damit umgeht, ja? Es geht dabei auch sehr um Umgang mit eigenen Gefühlen und mit Umgang mit eigenen Problemen und so. Und ob man etwas als Problemlösungsstrategie verwendet oder nicht, ja. Das spielt da alles hinein. Und es ist noch schwieriger, ich kann mich erinnern, früher, wie wir angefangen haben damit, da war eigentlich nur ein Thema wichtig, nämlich das Computerspielen. Da war eigentlich das Computerspielen, wie lang spielt jemand Computer? Und das lässt sich ja, diese Frage lässt sich auch leichter beantworten, nicht? Leichter, weil man nicht, wann schaltet man Computer an und wann nicht und wann spielt man. Jetzt in den letzten Jahren hat sich das wieder total verändert, weil die einzelnen Medien, also ob das jetzt ein Tablet ist oder Smartphone ist oder was auch immer, die verschwimmen irrsinnig untereinander und es gibt viel mehr Angebote, nicht? Mhm. Und das heißt, wenn dann, vielleicht spielt jemand nicht so viel Computer, aber jemand ist wahnsinnig viel am Smartphone, nicht? Mhm. Also das ist ganz schwierig. Und daher muss man sich wirklich das Ganze anschauen, wie es einem Menschen geht.
Mhm. Ja. Aber das heißt zum Beispiel, es kann sein, dass ich nicht süchtig bin, auch wenn ich einen Sonntag damit verbringe, 6 Stunden auf Instagram zu sein, wenn ich weggehe und in dem Moment der normale Tommy, wie ich zu Hause genannt werde, bin, kann es sein, dass ich trotzdem nicht süchtig bin,
natürlich
sondern
nicht.
Einfach meine Zeit sozusagen. Das
natürlich nicht, ja. Mhm. Und vielleicht verliert man auch manchmal die Kontrolle und ist dann, weiß nicht, macht dann irgendwas bis 3 Uhr in der Früh und das passiert einmal. Gut, heißt auch nicht, dass man süchtig ist, ja. Mhm. Also es ist, man muss so das gesamte Bild sich anschauen, ja. So wie, es ist wie ein Bild, wie ein Gemälde, das eine allgemeine Atmosphäre ausdrückt. Mhm. Und so ist es auch, wenn Patientinnen und Patienten zu uns kommen, dass wir schauen, dass wir so versuchen, dieses Bild zu erkennen, dass wir sozusagen mit der Person, indem wir fragen, indem wir versuchen, das Leben zu verstehen, dieses Menschen, wie es dem geht und was für Lebensumständen sich dieser Mensch befindet, zeichnen wir ein Bild sozusagen mit und schauen uns das an. Und mhm. dadurch können wir dann, entsteht ein Bild, ob wir hier etwas Problematisches sehen oder nicht.
Mhm. Und das war die Problembewältigung angesprochen. Das kann man wahrscheinlich jetzt auch nicht pauschalisieren sozusagen, aber tendenziell, wenn der Verdacht darauf ist, dass das ein Verhalten ist, die Online oder die Mediennutzung ein Verhalten ist, das man zur Problembewältigung eben schon nutzt, zeigt das dann eher in Richtung, es ist eine Sucht oder es ist eher keine Sucht? In welche Richtung schlägt das dann eher aus?
Naja, ich würde sagen, es gibt ja Menschen, die vielleicht manchmal gewisse Verhaltensweisen vornehmen, um mit Situationen besser umgehen zu können. Das heißt noch nicht, dass es eine Sucht ist. Es ist vielleicht ein Missbrauch, wenn man das hin und wieder macht. Ich weiß nicht, man ist frustriert, man weiß nicht, hat sich von jemandem getrennt oder ich weiß nicht, oder hat gerade einen Stress und dann macht man mal was, damit es einem irgendwie besser geht. Das ist auch nicht gut, natürlich, weil das dann ein Missbrauch einer Substanz oder auch eines Verhaltens ist. Mhm. Und weil man nicht aus eigener Kraft mit diesen Emotionen umgehen kann oder andere Lösungsstrategien findet. Aber das heißt noch nicht eine Sucht. Eine Sucht ist erst, wenn man das viel, viel öfter macht mhm. und dann andere Verhaltensweisen, andere Strategien verlernt. Mhm. Ja?
Es ist halt so, dass die meisten Patienten, die uns aufsuchen, einen problematischen Konsum aufweisen, aber noch kein Suchtverhalten. Und das geht aber so schleichend ineinander über, wenn es dann wirklich zur Sucht kommt. Und das fällt einem selbst als Betroffener vielleicht gar nicht so auf, ja, weil man sich genau. ja jeden Tag erlebt. Und mhm. wenn man jetzt von außen drauf schaut, dann ist es ganz was anderes. So wie wenn wir ein kleines Kind nur einmal im Monat sehen. Da sehen wir halt auch riesen Veränderungen. Und wenn wir es jeden Tag sehen, fällt es uns gar nicht auf, ja. dass es größer wird.
Ja. Du meinst, dass sie sich selber auch die Veränderung selber nicht wahrnehmen, so in dieser Form.
Genau.
Ja, ja. Mhm. Und habe ich das richtig rausgehört, dass bei den meisten der Patienten, die euch aufsuchen, wie du gesagt hast, sind quasi noch nicht in einem Stadium, wo man unbedingt von einer Sucht sprechen würde, dass die Menschen das tendenziell recht früh erkennen und das ist jetzt die erste Frage, die zweite wäre, erkennen es die meisten dann eher nicht selbst, oder? Da wird empfohlen von einem Verwandten, nahestehenden Verwandten oder Bekannten, bitte überleg dir, dass du mal wieder mit deiner Zeit umgehst oder so. Also das wären die zwei Fragen, vielleicht die erste gleich an dich, liebe Julia.
Ja, wir haben ja viele Kinder und Jugendliche, die kommen und da sind es schon fast immer die Eltern, die sagen, das ist mir zu viel, Bildschirmzeit, oder es gibt auch welche, die einfach vorsorgen wollen, die kommen und fragen, was kann man da für Regeln aufstellen. Das ist auch sehr wichtig, da kann man vieles schon abfedern, so dass es gar nicht zu einem problematischen Konsum kommt und folglich dann auch nicht zur Sucht. Bei den Erwachsenen gibt es natürlich schon eher die Personen, die sagen, ja, ich finde das jetzt wirklich schon problematisch, also von selbst aus, und die dann Hilfe aufsuchen.
Mhm. Also ich habe auch so ähnliche Erfahrungen gemacht, dass die Kinder und Jugendlichen oft, die würden nicht kommen, wenn nicht die Eltern oder sonstige Bezugspersonen das wichtig wäre. Und sehen auch selber es nicht als problematisch. Und das macht es auch oft recht schwierig in der Therapie. Wir können dann auch nachher noch erzählen, wie es dann trotzdem gelingen kann, Menschen zu gewinnen, zur Therapie zu kommen. Vor allem Kinder und Jugendliche, die ja da kein Problem sehen. Im Gegenteil, dieses Mediennutzungsverhalten ist für sie womöglich das einzig Spannende und Schöne, das sie noch haben oft. Ja. Und jetzt ist natürlich eine große Bedrohung, da zu uns zu kommen, und das wird ihnen dann auch noch weggenommen, nicht? Mhm. Und da ist auch wichtig, eben damit umzugehen. Und die Erwachsenen kommen natürlich, weil sie selber einen Leidensdruck haben in der Regel und da was ändern wollen. Und aber auch bei den Kindern und Jugendlichen bemerke ich oft, wenn die Kinder kommen mit ihren Eltern. Für mich ist immer die erste Frage, weil es ist ja so, diese ganze Medienthematik, das ist ja ziemlich aufgeladen und führt ja zu ziemlichen Konflikten oft zu Hause. Nicht? Also, dass man dauernd am Smartphone ist und man kommt nicht zum Essen und man redet nicht und was ist los und jetzt duscht du wieder und ich weiß nicht was. Und das heißt, es ist sehr hoch aufgeladen und erzeugt Konflikte. Aber das heißt noch nicht, dass da irgendeine Sucht vorliegt oder irgend sogar problematisch ist, ja, sondern dass da einfach Konflikte da sind, die in dieser Familie schwer gelöst werden können, nicht? Und die kommen dann natürlich auch. Und dann sagt natürlich sehr leicht vielleicht eine Mutter oder ein Vater, na, mein Kind ist süchtig, weil es nie weglegen kann.
Ja.
Muss aber nicht sein. Aber diese Eltern denken sich das wirklich, ja, weil wieso geht das nicht? Und das ist auch ganz wichtig am Anfang zu klären, ja, was da vorliegt. Und auch, was Julia gesagt hat, auch natürlich sehr wichtig, auch diesen Rahmen mitzuhelfen, in diesem Fall, in jedem Fall, also in diesem Fall besonders, wenn keine Sucht vorliegt und wenn eine Familie da noch keinen guten Weg gefunden hat, mit diesen Dingen umzugehen, einen guten Rahmen zu finden und mitzuhelfen, wie man da mit diesen Mediennutzungen umgeht. Und das ist ganz individuell von Familie zu Familie unterschiedlich.
Da kann die Schwierigkeit auch darin bestehen, die Eltern mit ins Boot zu holen, weil
es
passiert halt leider schon regelmäßig, dass die Kinder dann sagen, das ist total unfair, wieso muss ich das Handy abgeben und der Papa schaut die ganze Zeit fern oder schaut die ganze Zeit am Handy. Und da muss man ihnen halt, also den Eltern auch klar machen, dass sie eine Vorbildwirkung haben.
Also scheitert es da auch immer wieder, also anfangs zumindest vielleicht auch irgendwie an diesen Dingen, beziehungsweise ist das da irgendwie, stimmt dann der Satz, also für mich persönlich habe das Gefühl, dass er absolut stimmt, dass die Kinder das machen, was die Eltern machen und nicht das, was die Eltern sagen sozusagen. Oder dass sich das ein bisschen stärker manifestiert, als eben, weil es vielleicht dann genau zu diesen Problemen kommen kann. Also das ist dann tatsächlich auch wirklich oft das eingängliche Problem, oder? Irgendwie auch.
Ja, oft ist es so. Es gibt natürlich auch andere Faktoren, die zu einer Flucht in die virtuelle Welt führen, aber die Vorbildwirkung ist irrsinnig wichtig.
Ist irrsinnig wichtig und auch die Eltern auch aufzuklären manchmal, weil manche Eltern überhaupt nicht nachvollziehen können, was ihre Kinder da tun. Und dann Dinge und Aktionen machen, die wirklich die Kinder oder Jugendlichen als sehr unfair empfinden. Ja, also zum Beispiel wenn man dann plötzlich kommt und den Computer abdreht oder ein Spiel beendet. Und das ist nicht für viele, ist das dann schrecklich, nicht, wenn sie dann plötzlich aus einem Spiel rausgeschmissen werden, nicht? Und ich erkläre das dann manchmal, dass nicht, wenn mein Kind bei einem Fußballmatch mitspielt, draußen und gerade spannend ist bei dem Match, und da werde ich jetzt auch nicht kommen zum Fußballfeld und sagen, weiß nicht, du Franz, komm, das Essen ist fertig, aber jetzt sofort, ja. Und dann der muss dann das Spiel verlassen. Ja, wie steht er denn da? Ja, wie steht er da vor den anderen? Und das ist irrsinnig unangenehm und auch frustrierend, weil er gerade voll drin war und kämpfen wollte und so weiter. Also, was ich sagen will, ist auch da ist auch schwierig, weil manchen Eltern auch weil die das manches halt nicht nachvollziehen können so gut. Ja.
Hat es da vielleicht auch, also wenn ich jetzt davon ausgehe, ich bin jetzt heute 27, hat es da vielleicht konkret in den letzten 10, 12, 15 Jahren da vielleicht auch eine Art irgendwie, ich nenne es jetzt einmal Paradigmenwechsel vielleicht auch ein bisschen gegeben? Oder beziehungsweise sind die Medien da vielleicht viel mehr in eine zentralere Rolle gekommen?
Absolut. Und das Witzige ist, oder das Besondere in diesem Fall ist, wir haben ja etwas, wo sich die Kinder und Jugendlichen super auskennen und total Trend sind und weiß nicht, also total Experten sind und die Eltern keine Ahnung haben. Ja? Und das macht es auch schwierig, ja. Oder besonders.
Ja. Bringt das eine neue Dimension rein im Verhältnis eben zwischen Eltern und Kindern sozusagen?
Ja, es führt zu Überforderung auf der einen Seite, zu Missverständnissen, zu ja auch, dass es vielleicht auch die Eltern vielleicht zum Teil nicht einfach nicht wie soll ich sagen, ich wollte jetzt schon sagen, ihre Kinder nicht schützen können, aber es ist vielleicht jetzt überzogen, aber einfach nicht, kein Verständnis haben, was ist da, was geht da eigentlich ab?
Mhm, nicht, ja, oder? Und oft leider auch kein Interesse. Also ja. So Sätze wie, also wenn man sagt, wenn ich die Eltern frage, naja, wissen sie überhaupt, was ihr Kind da macht den ganzen Tag oder was spielt denn das Kind? Erzählen Sie mal. Dann kommen so Antworten wie, naja, den Schaß schaue ich mir nicht an. Also wirklich auch relativ abwertend und da ist gar kein Interesse da. Die fragen nicht nach, die setzen sich nicht dazu. Und es ist auch, also ich kann mich an eine sehr interessante Diskussion mit einem Vater erinnern, der leidenschaftlich gern Ski, also diese Skirennen geschaut hat. Mhm. Und das Kind hat aber ganz viel gespielt, also FIFA und so Sachen. Also auch Spiele, wo er halt irgendeine Sportart gespielt hat, nur halt auf der Konsole oder am PC. Mhm. Und der Vater konnte überhaupt kein Verständnis dafür aufbringen, dass der Sohn diese Spiele spielt. Und ich habe dann gesagt, naja, aber was machen denn Sie für einen Sport, wenn Sie Skirennen schauen. Mhm. Und dann hat er das endlich verstanden, ja, dass er ja auch nur zuschaut. Und ja, das ist wirklich oft eine Barriere bei den Eltern, so dass die können überhaupt nicht nachvollziehen, was die Kinder da machen und stempeln das dann sofort als Blödsinn ab, obwohl nicht viel Unterschied ist. Also einmal schaue ich passiv zu und das andere Mal mache ich sogar noch ein bisschen was, indem ich halt die Controller benutze oder die Maus und die Tastatur.
Mhm, mhm. Da wären wir jetzt auch übrigens bei der Kommunikation, was du vorhin gesagt hast, wie wichtig das ist, nicht? Und dass man den anderen versteht auch, nicht? Und, die Welt des anderen, ja.
Und in dem Moment, also in so einem, das nenne ich einmal einfach salopp Aha-Moment einfach bei den Eltern sozusagen, oder? Also wo man dann drauf kommt, das ist ja bei mir nicht wirklich anders. Habt ihr da das Gefühl, dass ab dem Moment die potenziellen Reaktionen oder die Regeln, die vielleicht aufgestellt werden von Eltern oder wie auch immer, die Art damit umzugehen, auch in den eigenen vier Wänden, dass die sich da dann irgendwie schlagartig ändert, ab einem Moment, wo eben das Verständnis da ist, dass man ja selber auch nicht wirklich anders handelt als das eigene Kind?
Ich würde sagen, das wäre natürlich schön, wenn das so wäre. Das ist auch unsere Hoffnung, dass das so ist. Das ist vielleicht auch Teil der Therapie dann, womöglich, aber das kann auch dauern, ja, kann auch dauern, das zu erreichen.
Oder? Ja, das dauert wirklich oft, weil die Rückmeldungen von den Kindern, ich mache das dann so, wenn ich mir die Eltern dann hole in die Elternberatung, dass ich meistens dieselben Regeln aufstelle, also beispielsweise beim Essen gibt es kein Handy oder vorm Schlafen gehen gibt es kein Handy und dass jeder dann das Handy wo ablegt auf einen Handyparkplatz, wo oft mit den Eltern mehr Diskussion herrscht als mit den Kindern. Mhm. Ja, wieso soll ich das jetzt abgeben? Ich bin ja schon erwachsen und so. Und die Rückmeldung von den Kindern nach diesen Regelerstellungen sind schon immer wieder, dass sich Mama oder Papa nicht dran halten. Also da verbetzen die Kinder dann die Eltern. Und dann manchmal in späteren Gesprächen stellt sich auch heraus, dass die Eltern sagen, naja, mir fällt das jetzt auch gar nicht so leicht, das Handy wegzulegen.
Also kann ich da vielleicht auch so ein bisschen sehr, sehr stark vereinfachend sagen, dass eine Therapie oft bei den Jugendlichen beginnt sozusagen, aber im Laufe der Zeit ja dann doch auch eher auch in Richtung der Eltern sich entwickelt.
Mhm. Ja. Schon, ja. Das ist schon meist der Fall, würde ich sagen.
Sehr spannend für mich. Ja, ein bisschen haben wir da sozusagen jetzt schon reingefühlt, eben mit zum Beispiel Stichwort Handyparkplatz. Was sind denn so die häufigsten Maßnahmen, sage ich einmal, die ihr auch empfehlt sozusagen? Oder gibt, natürlich kann man dann da nicht 3, 4, 5 verschiedene Fälle über denselben Kamm scheren, klarerweise. Aber gibt es Maßnahmen oder Methoden für zu Hause, die sehr häufig vorkommen und auch vielleicht, wo ihr schon die Erfahrung gemacht habt, dass die sehr gut funktionieren?
Also ich möchte mal ganz allgemein sagen, ich finde, wenn es um so ein Verhalten geht, ist es wirklich eine Spurensuche. Also ich finde, also zunächst einmal wichtig zu schauen, weshalb macht die Person das? Also wofür steht das? Wofür ist das eine Problemlösungsstrategie? Das heißt, anzuschauen, wie geht diesem Jugendlichen oder diesem Kind oder auch dem erwachsenen Person, die da jetzt da ist, wie geht's der? Wie schaut's mit der Arbeit, mit der Familie, mit dem Stress, auch mit dem Selbstbild aus? Also wirklich so ein Gefühl zu kriegen, in was für eine Atmosphäre sich dieser Mensch befindet. Warum ist das wichtig? Weil wenn es den Menschen an sich gut geht und sich die Person wohlfühlt und mit den Problemen gut zurechtkommt und das gut Dinge gut bewältigen kann, ja, dann entzieht das diesem Verhalten, dem Suchtverhalten, würde ich so sagen, entzieht dem Energie. Ja, es wird nicht mehr so lebensnotwendig. Ja, deshalb finde ich gut, einen guten Boden zu bereiten, dass es diesen Menschen besser geht, dass man die Probleme, dass man angeht, die Probleme dieses Menschen zu lösen. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Kind oder Jugendliche bei uns ist und man merkt eigentlich, also wegen einer Mediensucht oder medienproblematischen Verhalten wird die Person jetzt nicht kommen. Da schauen wir immer eben, wie geht es diesem Menschen und was sagt diese Person selber aus? Also, und dann kommt vielleicht, ja, in der Klasse, die sind alles so weiß ich, unnett oder dauernd gibt es Schlägereien oder man mag mich nicht oder ich sitze immer allein oder ich habe so einen Stress in der Schule oder es ist so mit den Eltern schwierig, also was für Gründen auch immer und so. Und dann schauen wir, dass wir die Person wegen diesen Gründen in die Therapie bekommen. Dass wir sagen, ja, also sozusagen das Angebot machen, über diese Dinge zu sprechen und vielleicht für diese Dinge die Person in diesen Bereichen zu unterstützen, ja, oder andere möglich oder auch Dinge zu besprechen, ja. Und haben wir mal dieses Medienthema auf der Seite ein bisschen, ja. Also das ist. Und da nimmt man wirklich die Person dann wirklich ernst, weil da holt man die Menschen dort ab, wo sie es wirklich brauchen und auch selber sehen, dass sie es brauchen. Ja? Genau. Das ist mal das eine. Und dann geht's natürlich, ja, gibt's viele Formen von Regeln, ja, oder da geht's um einen Rahmen, den man schafft und wo man dann im zweiten Weg dann schaut, wie man das Mediennutzungsverhalten, wie man das in einen Rahmen geben kann. Ja, vielleicht magst du noch da was dazu sagen, Julia, was es da für Möglichkeiten gibt. Ich kann dann auch noch.
Ich fand das jetzt eigentlich eh schon ganz gut abgedeckt. Wichtig ist halt, dass das Kind auch Alternativen finden kann zu dem Mediennutzungsverhalten. Das ist nämlich, wenn ein Kind wirklich schon zumindest an der Sucht kratzt, ist es sehr auffällig, dass die oft gar nichts anderes zu tun haben, außer spielen. Also die haben meist keine Freunde oder halt virtuelle Freunde, die irgendwo ganz anders wohnen, die sie aber nicht kennen, real. Und in der Klasse ist es sehr schwierig. Ich erlebe das so, dass das oft auch sehr liebe Kinder sind, sehr einfühlsame, die teilweise auch andere Interessen haben oder hätten als ihre Mitschüler und die finden sich dann in der Klasse halt niemanden, der diese Interessen teilt. Und wenn dann zu Hause auch keiner da ist, der Zeit mit einem verbringt oder sich für einen interessiert, dann ist das halt ganz, ganz schwierig, weil es wirklich nichts gibt. Und ich erlebe es auch immer wieder, dass Kinder zwar ganz liebe Eltern haben, die auch bemüht wären, aber die haben teilweise selber halt Probleme, also weiß ich nicht, Depressionen oder Burnout oder irgendwas. Und die schaffen es einfach nicht, da zu sein, obwohl sie es gerne möchten. Und da muss man dann auch sagen, schauen Sie jetzt einmal auf sich, schauen Sie, dass Sie wieder auf die Beine kommen und dann schauen wir, dass wir das mit dem Kind gemeinsam hinkriegen. Und das dauert zwar länger, aber damit habe ich jetzt auch schon gute Erfahrungen gemacht, wenn dann halt irgendein Pfeiler wieder stabiler wird oder man schaut halt, dass man das Kind irgendwo einbindet, die Interessen fördert. Vielleicht sind das Interessen, die jetzt nicht typisch wären für jemanden in dem Alter, aber das macht ja nichts. Hauptsache, das Kind findet irgendwas, was Spaß macht.
Mhm. Ist da vielleicht auch das Thema Scham und vielleicht auch vor allem vielleicht auch ein bisschen mehr auf der Seite der Eltern ein großes Thema, vielleicht sogar, dass manche Eltern das irgendwie vielleicht auch so verstehen, ich habe in meiner Erziehung versagt, deswegen ist jetzt mein Kind, neigt das mehr in diese, in eine Art der Sucht oder Art der Abhängigkeit reinzufallen und rein zu verfallen irgendwie?
Das kommt auch vor. Also es ist auch so, dass Eltern sich da selber Vorwürfe machen und oder dass sie irgendwas falsch gemacht haben oder so, nicht? Oder gut, oft ist manchmal ist auch so, dass auch zwischen den Eltern große Konflikte sind, was die Strategien betrifft, wie man mit diesem Problem, sage ich jetzt mal, umgeht, ja? Das versuchen wir dann auch im Gespräch einmal auch anzusprechen, dass das womöglich so ist, ja? Mhm. Und dass das auch, dass sie nicht die einzigen sind, ja? Dass das bei vielen Eltern so ist, dass der eine sagt so, der andere so, und dass es dann zu Konflikten kommt, ja?
Das ist dieses typische Beispiel, das man vielleicht aus Komödien kennt, fragt die Mama sagt nein, fragt den Papa, der Papa sagt ja oder so irgendwie.
Ja, genau, also so in der Richtung, absolut, ja. Oder dass die ihm dann andere Strategien sagen, dann sagt der eine, du bist zu streng, der andere nein, du bist zu nachlässig und so weiter. Also das ist oft, und wo die dann total aneinander geraten. Und auch da ist wichtig, das anzusprechen, dass sie wissen, die sind nicht allein, ja. Das geht anderen Eltern auch so. Mhm. Ja. Und und Selbstvorwürfe, ja, sicher, das ist natürlich ein Punkt. Aber man sieht auch in dem, was die Julia gesagt hat, auch, wie es da ganz viele Bereiche gibt, ja. Wie geht's den Eltern, ja? Können die einen Rahmen geben? Was machen die Kinder in ihrer Freizeit? Können sie ihren Interessen nachgehen? Können sie es nicht? Haben sie Freunde? Warum haben sie keine Freunde, ja? Mhm. All diese Themen spielen da hinein, ja. Mhm. Das ist, und all dem muss man sich da widmen. Und natürlich geht's dann auch um individuelle Regeln, ja. Also dieses Smartphone-Parkplatz, Handy-Parkplatz oder dass man auf einer gewissen Zeit am Abend nicht mehr online geht oder nicht mehr das macht oder dass es vielleicht Zeitfenster gibt, in dem man Medien benutzt und dann nicht benutzt und so weiter. Ja? Also das ist an solchen Regeln zu arbeiten, ist sicher auch sinnvoll. Und die können aber ganz unterschiedlich sein. Wissen Sie, Familien sind so unterschiedlich. Es gibt Familien, die ganz wunderbar funktionieren, sage ich jetzt einmal, ja, untereinander, aber ganz unterschiedlich sind, ja. Mhm. Das heißt, jede Familie findet so ihre Sprache, die gut funktioniert. Und so ist es auch in Therapie. Es gibt nicht so diese eine Regel, wo man sagt, so muss es sein, sondern da muss man auch sehr nach den Bedürfnissen schauen, das abwägen und so. Mhm. Ja. Und so einen guten Rahmen finden. Aber ein Rahmen ist wichtig. Mhm. Die Kinder und Jugendlichen brauchen einen Rahmen, ja. Weil diese Medienangebote haben einen unglaublichen Sog, ja? Unglaublichen Sog, eine unglaubliche Kraft. Ich sage das immer, ich habe selber kleine Kinder, die sind sehr lebendig. Aber wenn man die setzt vor einem Bildschirm, sind die sofort ruhig, ja? Sehr angenehm. Für uns manchmal sehr angenehm. Aber es ist unglaublich, was das für eine Kraft hat. Und das macht sie auch mit den Kindern und Jugendlichen selber. Die werden da hineingezogen, ja, und schaffen es dann aus eigener Kraft, nicht da wieder rauszukommen, ja. Die Erwachsenen schaffen das auch nicht, zum Teil, wir erleben das selber bei uns. Ja. Und da braucht es eben diesen Rahmen und diese Hilfe und diese Struktur, dass sie da nicht völlig hineinkippen. Ja. Gut, manche schaffen es auch, aber viele schaffen es eben nicht, ja.
Man hört doch jetzt auch zum Beispiel immer wieder auch von zum Beispiel ehemaligen Facebook-Mitarbeitern oder so, dass er da auch immer wieder für diese Art der Sicherheit oder zumindest da relativ wenig dagegen getan wird, klarerweise, da diese Unternehmen ja dann auch immer wieder davon natürlich auch profitieren. Und dass man da auch hört, dass es da auch irgendwie so zu diesen sogenannten Rabbit Holes kommt, wo man eben wo eben diese Inhalte, die man einmal, wo einmal mehr Zeit verbracht wurde, sozusagen ständig wiederkommen. Ist das vielleicht auch irgendwie Thema, dass vielleicht auch Jugendliche dann vielleicht irgendwann sagen, ja, ich versuche loszukommen, aber jedes neue Video ist noch einmal spannender oder so irgendwie, wenn man zum Beispiel an Apps wie TikTok oder Instagram oder so in diese Richtung denkt?
Ich glaube, das ist ganz klar, dass das so ist. Mhm. Das ist, wird auch selbst so empfunden, ja, gerade bei TikTok, nicht?
Das merkt man vielleicht auch an uns selbst. Also ich merke es immer, wenn ich zum Beispiel lernen sollte oder irgendwas Sinnvolles machen sollte, dann ist alles andere interessanter. Und wenn ich dann gerade Videos schaue und ich habe das Autoplay nicht deaktiviert, dann kommt ja auch immer gleich das nächste Video und das nächste Video und das ist irrsinnig verlockend, weil dann ist schon wieder spannend ein paar Sekunden und dann fällt es uns natürlich schwerer abzudrehen.
Ich kenne das von mir auch, dass ich dann ab einem gewissen Zeitpunkt auch vergesse, was ich ursprünglich machen wollte. Das geht dann so weit, wenn ich einfach nur in den Internetbrowser reingehe, dass ich da sehe, was ich das letzte Mal gesucht habe oder was ich mir angeschaut habe, was das ist, und bleibt dann eigentlich mehr da, als dass ich mir raussuche, was ich eigentlich gerade recherchieren wollte oder wie auch immer. Und also ich habe mal irgendwie so diese Faustregel gehört, mit jeder derartigen Interaktion, sage ich einmal, verliert man 20 Minuten Lebenszeit irgendwie. Weiß ich nicht, ob ihr das so irgendwie kennst, diesen Ausspruch, das habe ich irgendwann mal...
Du meinst, weil man dann hängen bleibt?
Oder? Genau, ja, und wenn man dann wieder neu braucht, um wieder sozusagen in diesen geistigen Stand von vorher reinzukommen.
Ach so, bis man dann wieder ganz zurück ist.
In den Fokus zurückkommt. Wahrscheinlich einfach nur so ein, ein Ausspruch.
Was mir noch einfällt, ist, was ja bei all diesen Dingen auch extrem wichtig ist oder ein großes Kriterium ist, ist die Kommunikation. Also dass die viele suchen gerade im Internet oder bei Spielen diesen Kontakt mit anderen, ja, diese Gemeinschaft, ja, oder dass sie Abenteuer erleben. Ne? Und auch gerade bei Corona haben wir das gemerkt bei vielen Kindern und Jugendlichen, dass die da auch viel kompensiert haben durchs Internet, was real nicht mehr möglich war. Und das war auch für viele sehr wichtig, nicht? Die haben dann gespielt miteinander oder haben sich dann übers Internet miteinander unterhalten währenddessen, nicht? Also das ist so ineinander geflossen. Und das ist total verständlich, ja? Mhm. Auch viele dieser Computerspiele, da geht's viel um Gemeinschaft, um Kontakt, um Reden miteinander. Da geht's auch nicht nur um die Spiele selber, sondern es geht auch, dass man einfach in Kontakt ist miteinander, nicht? Und, und das ist finde ich ganz wichtig. Und viele Eltern kann das nicht verstehen. Ich erkläre es manchmal gerne so, auch nämlich was für Gefühle da drinnen sind. Ja, viele sagen dann, ja, ich höre, mein Kind ist immer so ruhig und dann, wenn er Computer spielt, dann schreit er und lacht und ist plötzlich so lebendig und die verstehen das gar nicht, ja, und so. Und ich versuche das auch dann so, dass zu erklären, dass wenn man im Kino ist, ja, wenn man im Kino ist, hat man oft so, oder auch einen Film anschaut, man hat so starke Gefühle, ja, man weint, man lacht, man wird am liebsten wegrennen, weil man so Angst hat oder so, oder da mitlebt und so. Und beim Computerspielen ist es noch einmal anders, noch stärker, nämlich man ist Teil des Geschehens. Man schaut nicht nur zu, sondern man ist mittendrin, ja. Und das ist natürlich auch eine große Kraft. Und noch zusätzlich, was dann auch noch kommt, man ist mittendrin, aber man ist mit seinen Freunden womöglich drin oder mit anderen Menschen real drin. Mhm. Und das macht halt auch diese Anziehung so stark, nicht? Dass man sozusagen Abenteuer erlebt, nicht nur beim Zuschauen, sondern dass man mittendrin ist, nicht?
Und es ist halt total wichtig, dass man sich interessiert fürs Kind, weil wenn dann irgendwas passiert und es lauern ja doch auch einige Gefahren, dann kommt das Kind her. Und wenn ich jetzt gar nichts weiß und ja nie nachfrage, dann wird das Kind nicht zu mir kommen. Und jetzt Stichwort Cyber-Grooming, also dass sich Personen, meist Männer, als junges Mädchen oder junger Bursch ausgeben und so einen Kontakt herstellen wollen. Das kann passieren, es können ganz andere Dinge passieren oder vielleicht auch Cybermobbing. Und wenn ich aber weiß, was macht mein Kind und ich habe eine gute Beziehung, dann kommt es eher zu mir und erzählt mir das. Mhm.
Ja, oder dass Kinder unabsichtlich auf Inhalte, zu Inhalten kommen, die sie überfordern. Mhm. Nicht? Mhm. Wo sie irgendwelche Bilder sehen, was auch immer, und dann irgendwie... ja, damit nicht, das nicht so gut integrieren können oder sie nicht auskennen oder wissen, was ist das oder was soll das sein und so. Und da wäre halt total wichtig, dass, dass man da im Gespräch bleibt und dass die Kinder das Gefühl haben, okay, ich kann da jetzt mit jemandem darüber sprechen.
Dass das aufgearbeitet oder verarbeitet wird dann in weiterer Folge.
Ja.
Ich glaube, Corona war da auch ein sehr, sehr gutes Stichwort. Das führt mich zu einer meiner nächsten Fragen. Habt ihr das stark gemerkt, gerade in der Online-Sucht, in der Therapie der Online-Sucht, dass es seit Corona, seit den Lockdowns, da vielleicht mehr Menschen sich an euch gewandt haben, weil vielleicht auch dann eben notgedrungenermaßen die Eltern dann vielleicht, weil sie im Homeoffice waren, vielleicht mehr mitbekommen haben, was da den ganzen Tag sozusagen passiert? Oder habt ihr da irgendwie irgendwelche Auswirkungen, also irgendwelche direkten gemerkt bei euch konkret?
Also jetzt ganz spontan würde ich sagen, ja, es ist vorstellbar, dass es viel mehr geworden ist. Und es wird auch in Beratungsgesprächen oder in Gesprächen wird das auch hin und wieder gesagt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt sozusagen wissenschaftlich weiß ich es jetzt nicht. Also es wäre plausibel, wenn es so wäre. Und oft wird das auch als Grund angegeben. Aber ich weiß nicht, ob das ein Grund ist, der dann vielleicht herhalten muss. Mhm. Und vielleicht sonst auch wäre. Nur wird das jetzt am Corona festgemacht. Ja. Ja, also es kommen immer wieder Eltern mit ihren Kindern, wo sie sagen, ja, seit Corona geht es irgendwie bergab, weil dann hat er dann dauernd nur mehr gespielt oder und so weiter. Kann sein, aber ich bin mir da jetzt nicht so sicher, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das heißt, vielleicht haben es die Eltern davor nicht so konkret wahrgenommen, beziehungsweise noch irgendwie verdrängt oder außer Acht gelassen, und das ist so ein willkommener Aufhänger, um dann zu sagen, okay, na, eigentlich geht es in eine problematische Richtung, oder?
Ja, oder vielleicht ist es einfach während dieser Corona-Zeit dieses Kind in dieses Alter gekommen, wo man beginnt, Medien einfach so zu nutzen, nicht? Mhm. Und so. Vielleicht hat es dann auch mit hineingespielt oder verstärkt, ja. Aber ich würde jetzt das nicht so generell sagen, eigentlich.
Ja, ich würde das auch so sehen wie du. Ich habe nur gerade nachgedacht, wann besonders viel Andrang ist. Und ich meine, über die letzten paar Jahre gesehen, ist das vor allem im Juni und Juli. Das ist nämlich die Zeit, wo die Schule dann rückmeldet, wo das Kind gerade steht, wie sich das Kind verhält. Dann müssen sich die Eltern mal Gedanken machen. Und dann ist auch so dieser Schock eigentlich für die Eltern, dass sie ihr Kind ganz viel zu Hause haben und ganz viel sehen und dann auch drauf kommen, wie viel das eigentlich am PC oder am Handy sitzt.
Okay, also das heißt, einerseits kommt da eben aus der Schule auch eine Rückmeldung, und dann noch dazu kommt direkt danach eine Zeit, in der das Kind viel zu Hause ist, wo sich dann sozusagen der Eindruck, der von der Rückmeldung der Schule entstanden ist, dann auch noch bestätigt oder potenziell bestätigen kann sozusagen. Die zwei treffen aufeinander und führen dann so, habe ich das vielleicht richtig verstanden da irgendwie? Oder?
Es kann auch nur eins von den beiden sein, aber die Kombination ist halt noch intensiver.
Ja. Mhm. Aber es ist interessant, dass die Schulnoten sind oft so ein für viele so das Alarmzeichen. Ja? Mhm. Also dabei ist das eigentlich ein sehr oberflächliches Symptom, nicht? Die Folge, wie ist mein Kind in der Schule? Plötzlich ist es ganz schlecht. Früher war es gut oder so irgendwie. Ja? Das ist eigentlich total oberflächlich, weil es gibt ja viele andere Fragen, wie geht es meinem Kind, wie geht es in der Schule, hat es Freunde, aber das sozusagen, das für viele ist das ein Weckruf, dass die sagen, okay, mit der Schule geht es schlecht, jetzt müssen wir was machen.
Ja, Schule ist auch ein sehr gutes Stichwort. Ich kann mich erinnern, eben, ich habe 2014 maturiert und spätestens in der Oberstufe habe ich gemerkt, mitbekommen, gab es da schon erste Diskussionen sozusagen, wie kann man es schaffen, sozusagen Medien gut in den Unterricht zu integrieren, und dann war das damals noch das höchste der Gefühle sozusagen, wir sind in den Computerraum gegangen. Einerseits vielleicht, weiß ich nicht, ob ihr das mitbekommt, A, kriegt ihr das vielleicht mit, wird das mehr gemacht, beziehungsweise B, haltet ihr das für sinnvoll, da den Umgang mit eben zum Beispiel Smartphones im Unterricht vielleicht noch ein bisschen mehr, ich sag mal, zu kultivieren sozusagen, dass man einen anderen Umgang lernt als nur den rein privaten, der natürlich auch wichtig ist, aber dass man da irgendwie auch aktiv trainiert, dass es auch andere Dinge gibt sozusagen, die man mit dem Handy machen kann. Vielleicht Julia?
Ich persönlich finde das schon wichtig, ja, dass die Kinder sehen, das Handy ist nicht nur zum Spaß, sondern auch zum Arbeiten, genauso der Laptop. Man kann auch viel machen, finde ich. Also das Internet und die Medien bieten uns ja auch viele tolle Möglichkeiten, gerade jetzt, wenn man an Biologie denkt oder vielleicht auch Geografie und so, Physik. Man kann ja super Videos zeigen. Das kann man ja gar nicht so gut erklären, wie das anhand von Videos präsentiert wird. Und früher, zu meiner Zeit in der Schule, haben wir uns halt immer so ewig lange Filme angeschaut, in schlechter Qualität, wohl Bild und Ton. Und alle haben auf so einen Mini-Fernseher geschaut und das geht ja jetzt schon viel besser. Und es gibt auch so viele tolle Gratis-Videos auf YouTube für den Unterricht. Und mir berichten die Patienten auch immer wieder, die Jüngeren, dass wenn sie was nicht verstehen oder auch Studenten, dass sie dann nachschauen. Auf, meist halt auf YouTube, und das finde ich schon ganz toll. Mhm.
Mhm. Ja, also ich sehe auch, wie wichtig das ist und dass auch da wichtig ist, auch so Medienkompetenz, das ist so ein Stichwort, zu haben, dass man gut mit diesen Dingen umgeht und auch was die eigene Sicherheit betrifft, auch ja, was auch die eigenen Daten betrifft und so weiter. Aber manchmal frage ich mich schon, aber gut, da bin ich vielleicht ein bisschen überskeptisch, ob es nicht manchmal schon zu früh beginnt, muss ich ganz ehrlich sagen, ob das wirklich notwendig ist, sozusagen, ob man nicht auch gut lernen kann ohne diesen Dingen, ja, und ob nicht sozusagen die Schwierigkeiten, die es mit sich bringt, ob die dafür stehen. Bin ich mir manchmal nicht so sicher. Mhm. Ja, also ich erlebe das gerade bei meinen Kindern, die sind gerade in der 4. Klasse Volksschule und wo jetzt fast die ganze Klasse ein Smartphone hat und das zu vielen Konflikten führt. Die haben dann irgendwie WhatsApp-Gruppen, wo es dann Konflikte gibt und so weiter. Und auch unsere, die das nicht haben, die kein Smartphone haben, sich sehr ausgeschlossen fühlen auch und so, was auch schwierig ist. Und also es führt schon zu schwierigen Situationen. Und wobei man kann natürlich sagen, ja, das ist auch wichtig, dass sie dann lernen, damit umzugehen. Ja, es ist auch wichtig, dass sie in diesen, vielleicht in diesen Gruppen manchmal solche Erfahrungen machen, damit sie sehen, und dann schon lernen, einfach auch durch Fehler, die sie machen, wie sie es besser machen können. Aber manchmal frage ich mich, ob man nicht manchmal schon zu früh anfängt und da nicht noch ein bisschen das behutsamer machen könnte. Mhm. Aber jetzt ist das ja allgemein üblich, nicht, dass man schon recht früh auch in der Gymnasium oder in der Mittelschule diese Laptop bzw. Tablets hat.
Also da zu diesen WhatsApp-Gruppen, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich gehe auch immer wieder im Rahmen von Safer Internet Workshops an Schulen, und das mit diesen WhatsApp-Gruppen, das ist halt in fast jeder Klasse Thema. Die schreiben irgendein Blödsinn rein, dann fotografieren sie sich gegenseitig im Unterricht, stellen das auch in die Gruppe rein. Da gibt es viel, zumindest in die Richtung von Mobbing gehendes oder wirklich auch Mobbing. Ja. Keiner kontrolliert das so wirklich, und da muss man einerseits schauen, also ich bespreche das dann mit den Kindern in der Klasse, sage dann, habt ihr irgendeinen Administrator, wer ist wirklich jetzt offiziell der Administrator, nicht automatisch von WhatsApp erstellt, sondern wer ist da zuständig? Überlegt euch zwei Personen, die zuständig sind, und wenn dann irgendwas passiert, was nicht in Ordnung ist, dann verwarnt man die Person, und wenn es dann wieder passiert, dann wird die Person einfach entfernt aus der Gruppe. Mhm. Parallel wäre es aber auch ganz wichtig, dass man bei Elternabenden die Eltern dazu animiert, sich immer wieder darüber zu informieren, über diese Gruppe, oder wenn sie noch halt sehr klein sind und schon ein Handy haben, durchaus draufschauen, was da passiert. Mhm. Ja, leider ist das Interesse dann begrenzt bei den Eltern. Also immer wieder.
Es ist, also das, was du sagst, könnte ich mir sehr gut vorstellen, auch bei Kindern, die ein bisschen älter sind, nicht? Aber auch mit diesem Rausschmeißen und Administrator, nicht? Das ist auch dann so eine Machtposition, wo dann vielleicht dann jemand einen anderen sperrt oder rausschmeißt. Nicht? Das kann auch wieder zu Konflikten führen. Also ich finde, es ist echt nicht leicht. Mhm. Ja?
Wo sich seine eigene Dynamik
entwickelt. Genau, eine eigene Dynamik. Ja. Es ist oft nicht leicht. Ich finde, wie gesagt, wichtig, dass die Eltern da auch drüber schauen, ja? Das, was die Julia gesagt hat. Und das ist, da sensibel sind.
Ja. Es gibt ja jetzt eh auch schon dieses Unterrichtsfach digitale Grundbildung. Ich glaube, das ist ja jetzt schon ganz offiziell. Und da könnte man halt immer wieder sich ein paar Minuten rausnehmen, dass dann die Lehrperson auch mit den Kindern bespricht, was macht sie gerade so in den sozialen Medien oder wie geht's mit dieser WhatsApp-Gruppe, dass es dann auch eine erwachsene Person gibt, die sich dafür zuständig fühlt, da falls irgendwas sein sollte, Mediator zu spielen. Und das fände ich wirklich wichtig, weil man wird ja ständig zwangsbeglückt mit irgendwelchen Gruppeneinladungen, auch als Erwachsener, man hat eigentlich keine Lust drauf. Und ich sehe das zumindest immer wieder, dass in diesen Gruppen, wo ich reingestellt oder hinzugefügt werde, Erwachsene Unmengen an Nachrichten reinstellen, also irgendwelche Bilder, Videos. Und das finde ich persönlich einfach lästig und mich stresst das dann auch, mir das alles durchzulesen und nichts zu übersehen, was vielleicht wirklich wichtig sein könnte, vor lauter Spaßbeiträgen, nenne ich es jetzt einmal freundlich.
Ja, ich weiß nicht, ob das ein Anzeichen für eine mögliche Sucht bei mir ist. Ich kenne das nur so, wenn das passiert und vor allem also vom Studium zum Beispiel haben wir eine Gruppe und kurz vor einer Prüfung rennt das Ding natürlich heiß. Und ich habe dann manchmal irgendwie am nächsten Tag oder am übernächsten Tag, wenn ich das Handy einfach in der Hosentasche habe, dann zeitweise irgendwie so das Gefühl, ich glaube, es vibriert, aber ich schaue dann drauf, es war nichts. Also es ist irgendwie vielleicht etwas, was sich da irgendwie im Hirn da so abspielt sozusagen, was mir da vorgaukelt, dass da irgendwas, eine Nachricht kommt, aber es kommt keine in Wirklichkeit. Also weiß ich nicht, ob ihr diese...
Aber das ist ein Phänomen, das öfter beschrieben wird. Dass Leute das Gefühl haben, es vibriert und es ist dabei ist nichts. Nicht?
Ja, da könnte man dann langsam schon hinhören.
Ja, vielleicht sollte ich mir das auch mal anschauen. Ist das eine Methode, die ihr manchmal verwendet, eine Art Medientagebuch, um vielleicht selber mal zu schauen, also nicht bei euch persönlich, sondern aber vielleicht... Oder vielleicht auch persönlich, aber bei manchen Patienten.
Das ist sicher eine Möglichkeit. Das macht man oft bei Suchtverhalten, dass Leute sich aufschreiben, was sie konsumiert haben, wenn sie konsumiert haben, wie es ihnen geht, vorher oder nachher und solche Dinge. Mhm. Also das kann schon auch hilfreich sein, ja, absolut.
Wir haben ja auch auf den Smartphones die Bildschirmzeit oder digitales Wohlbefinden, wie es auch immer heißt. Da kann man ja ganz leicht nachschauen, wie viel Zeit man wirklich verbringt am Handy, was man macht, wie oft man es entsperrt. Das finde ich immer wieder sehr interessant, wenn ich das in den Schulen frage, wie hoch diese Bildschirmzeit ist oder auch, man kann auch irgendwelche Leute in seinem Umfeld fragen, also wie massiv man sich eigentlich unterschätzen kann in diesen Bildschirmzeitfragen.
Ja. Ich finde es auch so wichtig, was du jetzt sagst, auch für die Selbstbestimmung, nicht? Also dass wir, wenn wir umgehen mit all diesen Geräten, dass wir das selbstbestimmt machen. Selbstbestimmung ist so ein wichtiges Wort heute, nicht? Dass Menschen selbstbestimmt sind. Und auch in diesem Bereich, dass wir selbstbestimmt sind, dass wir wirklich das Lenkrad sozusagen in der Hand haben und wir bestimmen, wann nutzen wir das, wann nutzen wir es nicht, wann machen wir Pausen, wann schalten wir es ab und so weiter, welche Inhalte schauen wir uns an und welche nicht, also wirklich bewusst dieses Medium nutzen, ganz bewusst und das auch darüber reflektieren. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Ja?
Spannenderweise, ich habe das einmal gehört, ich bin großer Musikfan generell, aber auch großer David Bowie-Fan und ich habe da ein Interview von ihm, da bin ich mal drauf gestoßen, auch in so einer Autoplay-Session auf YouTube. Und David Bowie hat im Jahr 1999, das hat mich so fasziniert, damals schon gesagt, also sinngemäß, ich versuche das mal kurz zusammenzufassen und wiederzugeben, hat gemeint, bisher in den traditionellen Medien, bevor das Internet quasi ein Thema wurde, war es so, dass es Menschen gab, die Content Creator waren, eindeutige, und andere Leute waren eindeutig die Content User oder Konsumenten halt irgendwie. Und er hat gemeint, eine der größten Gefahren des Internets besteht darin, dass sich diese Grenzen in den nächsten Jahren einfach wahnsinnig vermischen werden und dadurch ein großes Durcheinander eigentlich entstehen könnte. Und ich persönlich habe auch irgendwie so das Gefühl, dass manchmal auch eine Art der, ja, eine Problematik dahinter ist, dass man dann manchmal vielleicht sogar das Gefühl hat, man muss teilnehmen, auch nicht nur passiv, sondern vielleicht auch aktiv. Nehmt ihr das wahr manchmal bei den Jugendlichen, Julia?
Naja, ich kann aus meiner eigenen Erfahrung berichten. Also damals, wie ich 18 war, da waren eigentlich auch, also in meinem Umfeld waren alle schon auf Facebook, es gab auch schon WhatsApp. Mit den Gruppen war das noch nicht so ausgeprägt wie heute, aber das war schon sehr präsent auch. Und es war zum Beispiel so, beim Fortgehen wurden ganz viele Veranstaltungen auf Facebook halt geteilt und da hat man dann gesehen, ja, das und das ist, und da hat man dann auf Teilnehmen gedrückt und dann wussten die anderen halt, ja, die Julia kommt auch. Und ich habe mich dann dazu entschlossen, Facebook zu löschen. Also da war ich dann 19 und das war ganz, ganz schwierig eigentlich für mich, das zu löschen, weil ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich schließe mich jetzt selber ein bisschen aus und ich muss dann ständig meine Freunde fragen, ja, was ist jetzt eigentlich, oder wir haben irgendwie einen neuen kennengelernt und dann, das haben wir immer Stalking genannt damals, haben wir halt geschaut, wer ist die Person, das macht man glaube ich eh heute auch noch. Und das konnte ich dann halt nicht mehr machen und dann habe ich immer meine Freunde gefragt, ja, können wir da bei dir schauen? Und ich glaube, die fanden das auch ein bisschen nervig. Ja. Aber ich habe da schon gemerkt, es ist wirklich schwierig, sich davon zu lösen aktiv. Mhm. Also man versucht dann immer wieder, also man denkt am Anfang total oft dran, dass man sich jetzt wieder einloggen will und dann war da auch so die Frage von Facebook, so quasi, wollen Sie das wirklich? Und dann hatte man eine Übergangszeit von einem Monat oder so, bis sich das wirklich löscht, dieses Profil. Und da war ich irrsinnig versucht,
einen Rückfall
zu haben. Ja. Und es hat sich wirklich, ich würde sagen, sicher ein halbes Jahr gezogen, bis das wirklich mal ankommen ist bei mir, okay, ich schaffe das auch ohne Facebook. Und ich verstehe das total, wenn die Kinder oder Jugendlichen sagen, ich fühle mich ausgeschlossen, wenn ich kein Handy habe oder das nicht haben darf. Ich bin persönlich auch dafür, dass man das Handy eigentlich erst ab 10 Jahren wirklich aktiv benutzt, also ein eigenes Handy, weil es nicht notwendig ist. Also man kann das, ich fände es besser, man verwendet das Handy von den Eltern. Und wenn jetzt jemand unbedingt einen Social Media Account haben will, vielleicht auch wenn er noch ein bisschen jünger ist, dann bin ich dafür, dass das Kind den haben darf, aber der muss auf privat sein und sie dürfen auch noch nichts teilen. Mhm. Und man soll sich das immer wieder anschauen mit den Kindern, was sie sich anschauen, welchen Inhalt handelt es sich, dann ist man auch, glaube ich, auf einer sicheren Seite. Und es gibt ja dann auch immer diese Diskussionen mit diversen Serien auf Netflix. Mhm. Jeder schaut das, also Squid Game oder Wednesday, alles Mögliche. Und manche Kinder sind ja noch nicht in dem Alter, in dem, für das es empfohlen ist, diese Serie. Ich habe also eine Mutter von einer jungen Patientin, die macht das, finde ich, sehr gut und ist sehr erfolgreich damit, dass sie sagt, okay, du darfst dir das anschauen, aber ich schaue es mir mit dir an. Mhm. Und dann schauen sich die halt gemeinsam diese Serie an und das Kind bespricht das mit der Mutter, vielleicht auch, wenn irgendwas beängstigend ist, und die kommt super zurecht, die Kleine, mit diesen Sendungen und schaut sich es nicht heimlich an. Und das finde ich, am Anfang fand ich es noch ungewöhnlich, die Methode, aber das klappt wirklich sehr, sehr gut in dem Fall.
Das spielt ja eigentlich wunderbar rein in das, was du eigentlich vorher erwähnt hast, dass man sich ja danach eigentlich, oder was ihr beide erwähnt habt, dass man sich da fürs Kind ja dann auch interessieren sollte sozusagen. Also für mich persönlich ist das ein Paradebeispiel dafür. Ich schaue mir auch das Gleiche an, was du dir anschaust sozusagen, und wir können dann darüber sprechen, so mit konsumiert man das gemeinsam, ist ja dann irgendwie auch, spielt da eigentlich wunderbar mit rein. Ich muss noch ein bisschen einen Schwank machen, nachdem wir nicht mehr wahnsinnig viel Zeit haben. Also ich habe schon Zeit, ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut. Es ist sehr, sehr spannend.
Geht gut, ja.
Ja, was ich auf jeden Fall noch erwähnen möchte, ist, nach meinem Empfinden ist es vor allem sehr aktuell, irgendwie wird das auch, glaube ich, diskutiert mit diversen TikTok-Filtern zum Beispiel, dass die auch vor allem so Schönheitsideale, die da zum Teil abgebildet werden, da wahrscheinlich auch einiges anrichten können, da irgendwie, ja, je nachdem, ob das jetzt von Filtern kommt oder dass die 10 wichtigsten Influencer da vielleicht auch irgendwie eine, also dass das einen optischen Grund hat sozusagen, weil die besonders ausschauen sozusagen, und dass man da vielleicht auch den Eindruck bekommt, jeder Mensch ist irgendwie so, dass das ein falscher Eindruck entsteht. Nehmt ihr das auch wahr? Ist das auch ein Thema, das immer wieder aufkommt in den Therapiesitzungen?
Du meinst, dass das Druck erzeugt? Das meinst, oder was?
Genau,
was
also dass das Schönheitsideal, dass da vielleicht suggeriert wird, ein sehr unrealistisches ist, vor allem durch diverse Filter, ja, sozusagen, ja, dass man dem, dass das Druck erzeugt, vor allem bei, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich vielleicht auch bei jungen Mädchen vielleicht ein bisschen mehr, dass man auch ohne Filter vielleicht versuchen möchte, so auszuschauen oder beziehungsweise.
Ja, also ich glaube sicher, dass das Druck erzeugt, und aber nicht nur das, es ist auch, wenn Leute posten, wo sie überall hinfahren und wie toll das ist und was sie konsumieren und in welchen Autos sie sitzen und was sie sich anziehen oder keine Ahnung, ja, auch diese Dinge oder was sie machen, oder diese Lifestyles, die da vermittelt werden. Das ist ja, es betrifft sich jetzt, geht jetzt nicht nur um die Figur, ja, sondern überhaupt ums Leben als Ganzes, nicht? Also da wird schon viel Druck erzeugt, wie man, was man haben muss, wo man sein muss, wie man dauernd drauf sein muss, und all diese Dinge. Und ja, das erzeugt Druck. Und ich finde, gut, man kann natürlich überlegen in einzelnen Bereichen, dass man da was tut oder dass man schaut, dass das nicht überhand nimmt und so. Aber ich möchte nur sagen, es gibt andere Bereiche auch, ja, wo irgendwie Ideale vorgespielt werden von einem Leben, wo das sehr fragwürdig ist, ja, mhm, ja. Ich bewerte das jetzt mal jetzt einfach so, ja. Und das sind auch Dinge, ja, wo natürlich auch Kinder und Jugendlichen, aber auch sonst Menschen sehr beeinflusst werden. Ja? Was ist cool? Mhm. Ja? Was ist wichtig im Leben? Ja? Und da sind natürlich viele Botschaften, die da vermittelt werden, die man sehr kritisch hinterfragen. Mhm. Muss und soll. Ja. Mhm. Und das ist vielleicht auch wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen das lernen, aber die Erwachsenen natürlich auch und machen und so. Ist auch die Frage, ob man das alles immer so leicht erlernen kann mit dem Kopf, ja. Und ob es da nicht auch sehr um Gefühle geht, ja. Gefühle der Minderwertigkeit, Gefühle dazugehören zu wollen, ja. Sind ein gewissen Bild entsprechen zu wollen, und so, ja. Und also, ja, das sind viele Fragen und viel, viel zu tun. Ja,
ja, absolut, ja. Mhm. Und ist da vielleicht auch, also ich frage euch jetzt vielleicht einfach auch nach eurer persönlichen Meinung, würdet ihr das für sinnvoll erachten? Meiner Meinung nach sind Misserfolge einfach total unterrepräsentiert auf sozialen Medien, obwohl sie, ich schätze mal, also ich habe das eher in späteren Jahren nach meiner Jugend gelernt, dass das ja logischerweise dazugehört. Keine Entwicklung geht immer in eine Richtung sozusagen. Eure persönliche Meinung, habt ihr das Gefühl, wenn es sozusagen Influencer gäbe, die das mehr behandeln und sagen, die Realität ist halt einfach einmal so, dass du zum Beispiel Mozart hat 300 Stücke geschrieben, von denen dann 10 gut waren, der Rest war halt einfach eher in der Mülltonne sozusagen. Habt ihr irgendwie das Gefühl, dass es, wenn es da in diese Richtung mehr gäbe, würde das dem ein bisschen entgegensteuern? Könnte das funktionieren?
Naja, es gibt ja schon so Dinge auch, die man immer wieder sieht, wo Menschen, die vielleicht eine Behinderung haben oder ein schweres Schicksal haben, wo die dann was ganz Tolles draus schaffen und leisten können und wo man wirklich sich denkt, wow, echt toll, wie die Person das macht und so. Also ich meine, das ist schon, man kann das schon so auch machen. Wobei es auch manche gibt, die einfach nur leiden, denen es nur schlecht geht und die manche Dinge nicht schaffen, die dann da dargestellt wird. Nicht? Also ich weiß nicht, gibt es auch so bei, weiß nicht, so Sendungen, wo irgendjemand irgendeine Behinderung hat und dann irgendein Lied singt und das ganz toll macht, ja, wo dann alle klatschen und so weiter. Das ist sehr beeindruckend. Aber manche schaffen das halt nicht. Aber also es ist halt leider so, dass auch so, dass schlechte Nachrichten oder Schockierendes oft sehr anziehend ist und sich gut verkauft. Ja? Es ist sicher nicht leicht, Dinge zu produzieren, die einfach Menschen nur Mut machen, nur schön sind und so. Ich weiß nicht. Gibt's auch. Mhm. Gibt's auch. Ist nicht so leicht wahrscheinlich, nicht, oder?
Es gibt eh in den sozialen Medien schon einige Gegenbewegungen, also im Sinne von Frauen, die sich auch mit Zellulite fotografieren und viel ungeschminkt.
Ja.
Oder eben Dinge, die nicht so positiv sind. Das wird ja auch Gott sei Dank mehr und mehr thematisiert. Ich fände es wichtig, dass wirklich auf allen sozialen Medien die Filter gekennzeichnet sein müssen, weil das durchaus halt einen total unrealistischen Eindruck entstehen lässt bei den jungen Menschen. Und mir fällt auf, es ist halt sehr schwierig für, gerade für junge Mädels, die sonst vielleicht auch wenige Ressourcen haben, die sonst nichts haben, worin sie gut sind. Vielleicht irgendein Hobby oder sie sind, wenn sie besonders lustig sind, das ist ja auch was man gut kann. Und wenn sie dann nichts haben, dann fokussieren sie sich halt sehr auf ihr Aussehen, was auch nicht gut ist, weil irgendwann, ich sage dann zu den Mädels auch in der Therapie ganz oft, schaut, irgendwann seid ihr alt, dann seid ihr vielleicht nicht mehr so schön und man kann dann auch gar nicht mehr so viel ändern. Und was macht ihr dann mit eurem Leben? Spätestens dann steht's an und dann braucht ihr irgendwas anderes, was euch auch noch Kraft gibt, Mut gibt. Was könnte das sein, dass sie sich das einmal überlegen?
Also ist es dann vielleicht auch oft so, dass eben durch diese, ich nenne sie mal externen Faktoren, wie eben die unrealistischen Darstellungen auf sozialen Medien sozusagen, irgendwie auch dazu führen, dass vielleicht ein Großteil der Aufmerksamkeit von manchen jungen Menschen auch in diese Richtung, ich sage mal, geprimed wird, sozusagen in Richtung Schönheit, wo man vielleicht auch weniger Zeit damit verbringt, danach zu suchen, was sind denn so die welche Leidenschaften könnte ich entwickeln oder wo habe ich vielleicht Talent? Oder
ja, das wäre halt wichtig, weil, ich sage es jetzt mal ganz böse, ich finde, es wird da manchmal so ein völlig veraltetes Rollenbild vermittelt von den Frauen, dass man eigentlich außer schön sein nichts können muss. Mhm. Also das ist die Aufgabe der Frau, dass man was gleich schaut, ob man jetzt schlau ist, witzig ist oder sonst was, ist völlig egal. Hauptsache man schaut was gleich und kann sich gut präsentieren in den sozialen Medien. Und das muss man ihnen halt klar machen, dass das nicht so ist. Mhm.
Mhm. Gut, ist oft nicht so einfach, nicht? Wenn alle im Umfeld, alle Freunde, Freundinnen so denken, nicht? Und sich da selber versuchen, nicht so, also eigentlich alle so machen und sich so damit beschäftigen, ist natürlich nicht so einfach, nicht? Mhm. Aber es ist wirklich dann auch eine Gefahr für das Leben dieses Menschen, weil irgendwann ist es nicht mehr aufrechtzuerhalten, nicht? Und was passiert dann mit dem Selbstwert? Wenn sich der Selbstwert nur an diesen Dingen aufhängt, an diesen Äußerlichkeiten, und wenn das dann wegbricht, wie geht's dann diesem Menschen? Ja? Und worauf schaut der Mensch dann zurück und wo kann dieser Mensch dann, welche Perspektiven hat dieser Mensch für sich dann, nicht? Also das wäre auch aus dem Punkt übrigens auch sehr wichtig, das mehr in Fokus zu nehmen. Ja.
Und man merkt es ja auch, also momentan wird ja auch viel Bericht darüber erstattet, dass diese Schönheitseingriffe zunehmen. Ja, das kann man ja machen, wenn man das unbedingt will, aber im Kopf wird ja nichts operiert. Also das Denken ist das Gleiche und die können dann auch schon wie ein Supermodel. Aber wenn dann irgendwas passiert, was halt nicht geplant ist oder sie vielleicht verletzt werden emotional, dann sind sie an genau dem gleichen Punkt wie vor der Operation. Also so gesehen ändert sich mit all diesen Operationen wenig.
Mhm, mhm, mhm. Ja. Ja, noch ein weiterer Punkt, der vielleicht da eh auch ein bisschen mit reinspielt, eben mit, man muss sich präsentieren können, war vorher das Stichwort. Geht es in den Therapiesitzungen vielleicht auch manchmal um so Dinge, also ich schätze mal, es wird auch um die Zukunft gehen, aber vielleicht auch sehr konkret um Berufswünsche oder so. Und vielleicht im Anschluss daran fällt da immer wieder der Begriff, ich möchte ja mal was mit sozialen Medien machen, ich möchte mal Influencer vielleicht werden. Ich persönlich irgendwie das Gefühl habe, dass das momentan oder vielleicht in den letzten 3, 4, 5 Jahren ein sehr breiter Berufswunsch in einer bestimmten in der jüngeren Altersgruppe, sage ich jetzt einmal, ist und war. Und merkt ihr das auch, dass es viele Menschen, die quasi auch ich sage mal problematischen Konsum oder problematisches Konsumverhalten betrifft sozusagen, dass die dann auch oft in diese Richtung sich weiterentwickeln wollen?
Also ich würde sagen, es ist kein allgemeines Muster, aber ich kann sagen, dass es schon hin und wieder vorkommt. Ob jetzt das in jedem Fall so ist, nicht, aber dass schon der Wunsch ist, ich möchte Spiele designen, ja, und möchte das machen, ja. Und Influencer ist mir jetzt nicht so oft untergekommen, aber ich denke schon, dass das natürlich vorkommt. Was auch logisch ist, wenn man diese Menschen bewundert und das toll findet, was die machen, dann will man das auch, nicht? Aber ich habe es jetzt nicht als generelles Muster wahrgenommen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Julia.
Ja, ich erlebe es jetzt auch nicht so häufig, dass das passiert. Ich lasse es meist auch so stehen, weil ich mir denke, viele wollen ja auch Fußballprofi werden oder vielleicht Hollywoodstar.
Ja.
Genau. Das sind halt die neuen Hollywoodstars, kann man sagen, die ja. Influencer. Mhm.
Ja. Ja, wir könnten, glaube ich, noch Tage, mich interessiert es wahnsinnig, wir könnten noch Tage weiter reden. Mhm. Was mich jetzt vor allem noch interessiert, ich glaube, wir müssen ja dann irgendwann auch zu einem Punkt sozusagen kommen, leider. Danke jedenfalls noch einmal, dass ihr da seid. Was mich auf jeden Fall noch abschließend interessiert, ist, keiner kann jetzt irgendwie hell sehen oder irgendwie in eine Glaskugel schauen, aber was sind so die nächsten ganz konkreten Challenges, sage ich einmal, in den nächsten vielleicht 5 Jahren, beziehungsweise, oder vielleicht sind es ja eher auch die, die uns aktuell begleiten, weil, wenn ich das eben jetzt rausgehört habe, oftmals ist das Konsumverhalten ja dann eigentlich gar nicht das, was im Vordergrund steht, sondern da muss man schauen, was ist denn der Auslöser dafür sozusagen. Also je nachdem, was da jetzt sozusagen der treibende Faktor ist. Was glaubt ihr eben, sind die größten Challenges, die man jetzt in den nächsten 5 Jahren vielleicht so angehen sollte?
Das ist eine schwierige Frage, muss ich sagen. Ich würde sagen, ich weiß nicht, ganz spontan würde ich jetzt mal sagen, einfach dranbleiben am Thema, schauen, welche Entwicklungen weiterkommen und weiter schauen, dass sich Menschen mit der Thematik auseinandersetzen, darüber nachdenken, sich selbst reflektieren, dass, wie gesagt, dass der Fokus wirklich darauf geht, dass es ein selbstbestimmter Umgang ist mit diesen Dingen. Wirklich selbstbestimmt, dass man sozusagen hier im Driver's Seat sozusagen sitzt im Umgang mit den Medien und dass die Kinder und Jugendlichen das lernen und dass die Menschen auf sich schauen. Also dass man schaut, dass es einem gut geht. Ja. Das würde ich jetzt so ganz allgemein sagen. So wie der Trend jetzt weitergeht, und so allgemein, weiß nicht, es wird immer wieder neue Dinge geben, neue Entwicklungen, neue Herausforderungen, auch die Darstellungen. Man kann immer besser in diese Welt eintauchen, nicht mit diesen dreidimensionalen Zugängen, wo man wirklich dann ganz das Gefühl hat, dass man in einem dreidimensionalen Raum ist. Nicht? Also das ist schon ganz großartig, diese neuen Anwendungen, ja auch für viele andere Bereiche, Medizin oder beim Lernen generell. Und ja, vielleicht wird das eine Herausforderung sein. Ja.
Ich sehe die Problematik für die Zukunft eigentlich sehr darin, dass die soziale Interaktion immer mehr verloren geht für viele Personen, weil uns das Internet auch ermöglicht, dass wir möglichst wenig rausgehen. Also wir können in der jetzigen Zeit schon, können wir es schon fast komplett vermeiden, rauszugehen. Wir können im Homeoffice sein und zu Hause arbeiten, wir können uns die Lebensmittel liefern lassen, wir können uns von der Apotheke Dinge liefern lassen. Wir haben eigentlich, wenn wir es darauf anlegen, kaum einen Grund rauszugehen. Und dann gibt es bestimmt auch Personen, die haben schlechte Erfahrungen gemacht mit ihren Mitmenschen, die wollen das auch gar nicht, die wollen sich zurückziehen und die leben dann ganz alleine vor sich hin. Und ich komme vom Land und da ist das Vereinswesen, das spielt ja eine ganz andere Rolle als hier in der Stadt. Und da bemerkt man ja auch, dass die Vereine immer weniger Nachwuchs haben. Und ich fände das aber so wichtig, dass man die Kinder wo einbindet in eine Gemeinschaft, dass sie was machen. Das muss ja nicht Sport sein oder Musik, das kann ja irgendwas sein. Hauptsache sie machen was. Und das darf man wirklich nicht unterschätzen, wie wichtig das ist für die Kinder und auch den Aufbau eines stabilen Netzes, eines guten Umfeldes für das Kind.
Ich denke auch so, dass diese so eine Vereinzelung, also so dieses sich zurückziehen, auch mit der Illusion, dass man in einer Gemeinschaft drinnen ist. Nicht? Man ist auch irgendwie in einer Gemeinschaft drin, aber es ist doch anders. Nicht? Wenn man jetzt in einer Online-Gemeinschaft drin ist. Es hat schon eine andere Qualität. Nicht? Und was ich auch finde, wie gehen wir in Zukunft damit um, dass für viele Menschen der Online-Bereich allgemein viel attraktiver ist als das Reale. Nicht? Weil das einen Raum öffnet, der vielleicht ideal ist oder idealer oder nicht so schmerzhaft oder sofort Bedürfnisse gedeckt werden. Nicht? Und was für Gründe habe ich dann oder haben dann Menschen, in das Reale zurückzugehen und dort vielleicht Schmerz zu erleben oder Frustration oder nicht? Aber dafür natürlich ganz andere Qualitäten, die auch wichtig sind. Aber nicht? Ja. Weißt du? Also so. Ja, ja.
Also wenn ich es vielleicht versuchen darf, für mich so zusammenzufassen, die große Probleme könnten da eben sein, eine Art der Isolation sozusagen, die vielleicht auch nochmal verstärkt wird durch zum Beispiel Virtual Reality und Metaverse und was da noch eben in den nächsten Jahren da vielleicht noch sehr viel mehr auf uns zukommt, als es bisher irgendwie der Fall ist.
Ja, genau. Bitte, ich möchte jetzt nicht, dass wir da jetzt so kulturpessimistisch da hier herkommen, ja. Also das alles, gerade dieser ganze Bereich hat ja auch unglaublich viel eröffnet, gerade in der Kommunikation, gerade dass Menschen zusammenfinden, sich spontan treffen, Dinge machen, in Kontakt sind miteinander. Nicht? Also das ist einfach Tatsache, ja. Aber es gibt eben auch diese andere Seite.
Es gibt Herausforderungen.
Genau, richtig.
Ja. Ja. Wunderbar, danke vielmals. Also ich nehme als Key Takeaway da wirklich einmal noch vom Anfang mit, Kommunikation und Interesse am Menschen ist die Basis eigentlich für alles, was wir miteinander sozusagen so tun. Miteinander ist vielleicht dann auch ein Stichwort, dass man die Online-Sucht, falls es eine gibt, da vielleicht auch im Miteinander sozusagen dann auch angehen sollte, vielleicht bei mir in meinem konkreten Freundeskreis, wenn ich das nächste Mal erzähle, dass ich eine Vibration spüre, die nicht da ist, dass man mich darauf aufmerksam macht, dass es ja an der Zeit wäre, dass die Alarmglocken läuten sozusagen. Ich danke euch vielmals. Für mich persönlich sind einige meiner Fragen jetzt auf jeden Fall um einiges klarer irgendwie geworden und ich kenne mich auf jeden Fall um einiges besser aus, was ihr da macht. Und danke euch vielmals, dass ihr euch um so eine wichtige Sache kümmert, weil es ja einfach auch um die Zukunft geht. Und noch einmal ein großes Dankeschön, dass ihr euch die Zeit genommen habt heute.
Sehr gern.
Danke für die Einladung.
War schön.
Danke.